Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Und herzlich willkommen zu Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast. Heute sprechen wir darüber, wie es nach dem letzten PLE Elimination Chamber weitergeht Richtung WrestleMania. Und wie immer, da sind der Gerhard, das bin ich, und an meiner Seite, wie immer, die wunderbare Helena.
Hallo.
Helena, wir hatten über Elimination Chamber gesprochen, da ist viel passiert. Neue Nummer 1 Herausforderer, Rhea Ripley, Randy Orton sind es geworden, aber immer noch relativ wenig Klarheit über die WrestleMania Card. Und wir haben gesagt, jetzt wissen wir, werden wir jede Woche mehr wissen. Und ja, das ist auch tatsächlich so, denn viel passiert in der letzten WWE-Woche, wollen wir auch dazu kommen, aber wir starten heute mit dem Thema Leserpost.
Leserpost.
Habe ich. Drei Sachen rausgesucht, ja, was einige Leser uns geschrieben haben.
Ich bin gespannt.
In diesem Fall bei TikTok. Also, Kiwi hat geschrieben zum Thema Jade Cargill. Nein, es liegt zu 100% an ihr. Sie kann keine Promos und im Ring maximal Midcard oder weniger. Also, die These war ja, es liegt vor allem am Booking.
Ja, also ich halte meine These fest oder in unserer These fest, dass es vor allem am Booking liegt. Aber immer ist ja ein bisschen die Frage, warum ist das Booking so, wie es ist. Ich bin auch nicht vollends überzeugt von Jade Cargill, muss ich jetzt mal Kiwi hier zustimmen. Ich finde auch, dass ihre Promos schon eher unspektakulär sind und dass sie halt vor allem, die funktioniert auf so einer ikonischen Ebene vielleicht oder auf so einer ikonografischen Ebene, aber sie funktioniert nicht so gut in Sprache, Bild, Handlung, Zusammenhang. Und deshalb, glaube ich, ist auch das Booking so, wie es ist, aber man muss ja schon sagen, sie hat auch nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, das zu entwickeln oder besser zu werden oder sonst so. Vielleicht könnte man das ein bisschen mit Bron Breakker sogar vergleichen. Bron Breakker war am Anfang nämlich auch nicht so gut in Promos und so. Und der ist aber an der Verantwortung, die man ihm gegeben hat, wirklich auch sehr gewachsen. Und jetzt ist er wirklich sehr gut geworden in Promos. Und Jade Cargill hatte die Möglichkeit nicht, an der Verantwortung zu wachsen, weil sie keine bekommen hat.
Ja. Also ich bin da auch dabei. Ich stimme auch Kiwi dazu. Die Promos sind nicht gut und die Matches sind nicht gut.
Ja.
Aber ich würde mal sagen, es gibt zwei Arten von Wrestlern. Es gibt einmal die Allrounder, ja, die so alles gut können, mindestens. Ja, also gute Matches, gute Promos, sehen gut aus. Mit denen kann man immer arbeiten. Und dann gibt es diejenigen Wrestler, die sind in vielen nicht so wirklich gut, aber die haben ein oder zwei herausragende Fähigkeiten, Talente. Und bei Jade Cargill ist das aus meiner Sicht so, ja, weil sie sieht einfach mehr wie ein Wrestlingstar aus als die meisten anderen. Ja, also da ist vielleicht jetzt auch ihre nächste Gegnerin Rhea Ripley da dabei. Ja, die auch so nach Star aussieht, aber Jade Cargill sieht halt so aus, wie man sich so einen Wrestling-Star vorstellt.
Ja.
Und wenn man sowas hat, ist halt der Zauber darum, die Leute da halt entsprechend mit dem Booking dahin zu bringen. Mhm. Ja, und also viele können keine Promos. Ja, Brock Lesnar ist in den 20 Jahren oder 25 Jahren auch ein bisschen besser geworden. Aber am Anfang war das auch nichts. Und da hat man ihm halt Paul Heyman als Manager zur Seite gestellt. Ja, und genau so könnte man das auch mit Jade Cargill machen, aus meiner Sicht. Ja, man muss ihr die richtigen Gegner geben, die Matches richtig machen. Ja, auch im Zweifel noch mit dem Manager, der für ihr spricht oder ähnliche Geschichten. Daraus könnte man was machen. Aber sie muss halt auch zu viele Promos halten und zu viele Backstage-Segmente und dann sieht sie nicht gut aus.
Ja.
Das stimmt auch, aber das ist halt auch alles eine Booking-Frage. Deswegen, ich würde auch sagen, also klar, wenn Jade Cargill besser wäre in einigen Bereichen, dann wäre das auch mit ihrem Push einfacher. Aber Ja, aus den Fähigkeiten, die sie halt hat, hat WWE wenig gemacht. Und ja, also muss man sich halt entscheiden. Ja, entweder sagt man, okay, dann reicht es halt nur irgendwie für die Midcard und dann müssen wir uns da auch nicht so stark drum kümmern. Oder man sagt halt, sie ist Champion, aber dann muss das Booking halt auch wirklich auf ihre Stärken dann ausgerichtet werden.
Ja, das finde ich auch. Man muss da entschlossener sein. Aber ich finde, das zieht sich auch ein bisschen durch. Also sowohl bei Jade Cargill so, ein bisschen auch bei Stephanie Vaquer, wobei es da, also die hat ein bisschen mehr zu tun, ein bisschen bessere Fäden noch. Aber so die ganz großen Sachen jetzt auch nicht. Und aber besonders ist es bei dem United States Champion bei den Frauen halt der Fall, dass man sagt, irgendwie, also schon wieder Julia. Wir haben Julia und wir sagen, die können wir schon aufbauen und dann geben wir ihr den Titel und dann muss man sie aber auch aufbauen. Oder du sagst, man kann sie nicht aufbauen und dann gibt ihr den Titel auch nicht. Also so dieses Halbgare ist, glaube ich, da nie gut und das ist bei Jade Cargill halt auch ein bisschen.
Ja, und also vielleicht nochmal im Vergleich zu den Männern, glaube ich auch ähnlich wie letztes Jahr Jey Uso. Ja, Jey Uso, auch nicht die besten Matches, ja, nicht die beste Kondition, ja, ist auch nicht der, der den ganzen Tag im Gym abhängt, ja, und jeder Muskel irgendwie definiert ist, ja, aber ja, super over mit dem Heaten und dem Ganzen. Und dann hat auch WWE da gesagt, jetzt wird er Champion. Ja, und ihn dann aber die ganze Zeit halt auch Sachen machen lassen, ja, die dann nicht so der Hit waren.
Ja, genau. Also wenn du halt den Push machst, dann musst du ihn durchziehen. Und aber dieses vor sich hindümpeln lassen, das hilft dann auch wieder niemandem. Und ich finde das aber jetzt schon auch wirklich problematisch Richtung WrestleMania. Also darüber haben wir letztes Mal bei der Podcast-Folge schon gesprochen. Sie haben jetzt so ein bisschen die Notbremse gezogen mit Rhea Ripley, weil Rhea Ripley geht in einem WrestleMania-Match immer. Aber das Jade Cargill ist schon wirklich der große Malus in dem Match und sie ist aber die Titelträgerin. Und das ist schon, finde ich, blöd. Also das finde ich für WrestleMania blöd und vor allem finde ich es auch ein bisschen blöd. Ich finde, du kannst es vielleicht bei einem von beiden kannst du es machen, aber Stephanie Vaquer ist jetzt auch keine starke Titelträgerin, wo du irgendwie so ein Gigantenmatch hast. Das heißt, du hast eigentlich zwei eher schwache Matches, was an den schwachen Titelträgerinnen liegt. Ja. Also, Kiwi, ich fühl's schon.
Ja, dann, auch auf TikTok hat Betty Lane geschrieben zu unserer Diskussion über die Women's Tag Titles. Da war ja die Frage, sind Lash Legend und Nia Jax da Übergangs-Champions oder
Ja.
nicht? Und Betty hat geschrieben, nein, sind nicht übergangsweise, denn Brie ist gar nicht zurück. Also Brie Bella in diesem Punkt und ja, habe ich mir auch überlegt, wie ist denn das eigentlich? Ich war davon ausgegangen. Und ja, also kurzer Check, bei den letzten Raws und bei den letzten SmackDowns war sie nicht dabei.
Ja.
Aber ich habe auch nochmal das rausgesucht und sie war zusammen mit Nikki bei einem Podcast, ja, was sehr super ist. Und der heißt Crisco Kid Block Party, quasi am 10. Februar. Und ja, da hat Brie auch gesagt, ja, ich bin zurück und zwar auch Fulltime. Und das Ziel ist, zusammen mit Nikki die Tag-Team-Titel zu holen.
Okay. Ja, von dem Fulltime haben wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Das ist ein bisschen Fulltime-Version von AJ Lee auch, ne?
Genau, da habe ich das auch erinnert. Ja, AJ Lee, die da in ihrem ersten Match bei WrestlePalooza gesagt hat, so, ich bin jetzt Fulltime wieder zurück und dann auch erstmal die nächsten 2 Monate nicht mehr im TV zu sehen war. So ist es auch mit Rhee. Ja, auch nicht zu sehen gewesen in letzter Zeit. Ich, ja, würde aber dabei bleiben, die Bellas sind bei WrestleMania auch dabei, ja, weil das ist so der klassische Fulltime-Job, also AJ Lee Fulltime, ja, dass man zu den großen Shows da ist. Jetzt bei SmackDown ist es ja auch schon losgegangen, aus meiner Sicht, so der Aufbau Richtung diesem Multi-Team-Match. Ja, jetzt mit den Champions und mit Charlotte Flair und Alexa Bliss auf der einen Seite und dann Julia und Kiana James auch noch, die sich da in die Haare bekommen haben und die wahrscheinlich in den nächsten Wochen da in unterschiedlichsten Varianten irgendwie Matches untereinander oder auch gegen die Champions haben werden, was dann, wo ich immer noch sage, das wird in einem Match enden, ja, wo wir mindestens 5 Teams haben. Und da glaube ich auch, da sind die Bellas mit dabei. Und aber, ja, halt auch, weil Brie so einen AJ Lee Fulltime Vertrag hat, ja, kommen die dann halt als letztes, weil man macht ja nicht zu viele Auftritte dann.
Ja, das glaube ich auch. Ja, also nee, Betty, der würde ich nicht zustimmen. Ich glaube das schon, dass sie zurück ist, aber ich glaube, dass sie halt nicht so regelmäßig zurück sein wird. Aber ich denke, sie kommen relativ knapp vor WrestleMania zurück, bringen sich dann in dieses Match ein und ich glaube, sie gewinnen es dann auch. Weil, warum sollten die sonst zurück sein?
Ja, ich habe immer noch meinen Zweifel daran. Ich sage immer noch, das können sie auch später nochmal machen. Ja, auch aus dem Grund, weil, wenn sie das gemacht haben, ja, wie geht es denn weiter? Deswegen lieber erstmal nicht schaffen und dann hat man noch was vor. Ja, wie ich auch gesagt habe, ja, WWE auch anfällig dafür, dann so für den schnellen Pop zu machen. Aber werden wir sehen.
Ja.
Ich bleibe, also noch bin ich auf der Bailey und Lyra Valkyria Idee. Ja, es hat ja auch alles angefangen, dass sie letztes Jahr bei WrestleMania nicht ihre Chance bekommen haben, weil Bailey angegriffen wurde und so. Und jetzt, ja, kommen sie nach einem Jahr dahin. Meine These, aber es kann sich auch noch viel ändern.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, eher geht es in die Richtung, die schaffen das jetzt wieder nicht. Sie sind bei WrestleMania dabei, sie sind das Tag-Team da. Sie stehen vielleicht kurz davor, es zu schaffen, aber sie gewinnen es nicht. Und das hoffe ich, oder wäre meine Vision dann dafür, sorgt dann dafür, dass die beiden miteinander bröckeln und es da eher dann zum Konflikt kommt. Und wir dann diese seit ewig garende, aber nicht so richtig aufkochen wollende Fehde zwischen Lyra und Bailey halt haben. Und das fände ich dann als Folge davon, fände ich das dann ganz gut. Und das könnte ja dann irgendwie auch Richtung SummerSlam gehen oder was weiß ich. Auf jeden Fall, das fände ich eigentlich eine sinnvollere Variante, als sie jetzt zu so den Tag Team Champions zu machen. Weil es nämlich dann halt auch wieder so Niederlagen getragen wäre, was dann zu Bailey wieder passen würde und zu Baileys ja eh schon irgendwie instabiler Persönlichkeit, die jetzt auch schon wieder wesentlich stabiler geworden ist. Aber das war ja eigentlich mal die Idee. Bailey hat eine Niederlage nach der anderen, gerät in so eine Sinnkrise, dann, keine Ahnung, driftet sie in so eine Schizophrenie ab oder was auch immer. Ist dann halt auch in so einer merkwürdigen Beziehung zu Lyra. Und so einen, also das ist jetzt ein bisschen abgeebbt, die Geschichte. Sie ist immer noch nicht so ganz vorbei, aber sie ist irgendwie weniger geworden. Und durch so eine WrestleMania-Niederlage könnte man sie jetzt natürlich total neu hochkochen. Und das fände ich eigentlich sinnig. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich passiert, aber das fände ich eigentlich eine sinnvolle Weiterentwicklung dieser Geschichte. Wenn man jetzt sagt, okay, wir geben ihm jetzt einen neuen Drive und dann packen wir es jetzt wirklich an, hatten die jetzt ein bisschen auf Halde gelegt, diese Geschichte, und machen jetzt aber nach WrestleMania dann weiter. Das wäre mein Plan dafür. Und dann könnten die Bellas ruhig Titelträgerinnen werden. Und ja, das aber dann hoffentlich auch nicht allzu lange halten. Aber dann hätte man diesen Women's Tag Team Titel auch wieder so ein bisschen beiseite gelegt, würde ich sagen. Wobei der jetzt ja sehr präsent war im letzten halben Jahr. Also weil da wirklich ja auch die großen Namen auf einmal irgendwie alle dran rumgemacht haben. Und mit den Bellas hätte man es auch so ein bisschen wieder so eine Parallelspur gebracht, weil es halt auch dann wirklich wieder in die Richtung echt eine Tag-Team-Division gehen würde, was ja jetzt auch im letzten halben Jahr nicht so wirklich war, weil es immer Einzelkämpferinnen waren, die sich halt zu Teams zusammengetan haben. Und ich glaube, dann lässt man ihn auch wieder ein bisschen in der Versenkung verschwinden. Aber das ist auch nicht verkehrt, wenn man stattdessen dann die Einzel Wrestlerin wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt.
AJ Lee hatten wir jetzt gerade schon als Fulltime-Möglichkeit und wir haben AJ Lee, außer neben der echten AJ Lee, hatten wir auch noch das AJ Lee Tag Team mit
Ja.
AJ Styles und Dragon Lee,
Was
die
deine
auch
Überleitung gehabt.
Tag Team Champions waren, ja.
Wow. Das ganze journalistische Können hat er jetzt da ausgepackt.
Ja, und diese AJ Lees Haben natürlich ein gewisses Problem mit Gunther. Nachdem Gunther auch AJ, nicht AJ Lee, sondern AJ
Styles.
Styles beim Royal Rumble in die Rente geschickt hat. Und jetzt bei Raw war auch die Möglichkeit für Dragon Lee gekommen, da Rache zu nehmen an Gunther. Die beiden hatten ein Match. Aber mit der Rache hat es nicht so ganz geklappt, weil Gunther hat am Ende gewonnen und hat dem guten Drachen da auch noch die Maske vom Gesicht gerissen und ihn dann gepinnt, ja, was immer ja eine gute, also in Anführungsstrichen eine gute Möglichkeit ist gegen so Luchadors, weil die sind dann damit beschäftigt, ihr Gesicht zu bedecken ohne Maske und dann kann man sie einfach pinnen, weil sie sich nicht mehr wehren können. Aber auch sonst, sagen wir mal, leichte Vorteile auf jeden Fall für Gunther in dem Match gewesen. Was denkst du zum Match und ist das jetzt das Ende dieser Geschichte? Oder ist immer noch deine These, AJ Styles kommt doch nochmal zurück, um bei WrestleMania gegen Gunther anzutreten?
Nee, davon habe ich mich jetzt verabschiedet. Ja, also ich möchte anmerken, dass ich habe kommen sehen, dass er nochmal auftaucht und er ist nochmal aufgetaucht und er hat sein Zeug nochmal richtig da in dem Ring abgelegt. So. Aber jetzt würde ich sagen, es ist dann doch gut mit AJ Styles. Aber Dragon Lee. Also ja, Dragon Lee war jetzt halt wieder Fischfutter für Gunther. Also so war, finde ich, auch das Match. So war auch der Aufbau. War aber jetzt auch kein schlechtes Fischfutter. Also ich finde das ja immer so ein bisschen random, wenn dann, keine Ahnung, Obafemi im Ring steht und dann kommt, ja, Kid Wilson und dann dauert es 2 Sekunden und niemand weiß, warum jetzt Kid Wilson sich mit Obafemi eingelassen hat. Niemand weiß, warum Obafemi jetzt gedacht hat, Kid Wilson, das ist jemand, mit dem muss ich mich jetzt mal duellieren. Also das finde ich immer so ein bisschen lame. Und dann finde ich es schon besser, wenn man jetzt sagt, okay, man zieht das jetzt eigentlich noch aus der AJ Styles Story heraus. Wir haben dann noch einen, der hat auch gerade nichts anderes zu tun. Der eignet sich wunderbar als Fischfutter, weil er da schon die ganzen letzten Monate das eigentlich immer war. Und für Gunther ist es jetzt auch gut, wenn er diese Geschichte noch ein bisschen weiterführt, weil er noch keine richtig neue für WrestleMania hat. Das heißt, es war jetzt schon eine sinnige Geschichte und ich glaube aber eigentlich, dass es damit dann auch getan ist, weil ich eigentlich glaube, der einzige Zweck von diesem Match war nur nochmal zu zeigen, dass Gunther halt wirklich ein richtig guter Typ ist, der richtig gut wrestelt und nicht nur der Rear Killer ist, sondern halt auch so sich mit dem Rest der Division gut messen kann. Was mich jetzt ein bisschen zu der Frage bringt, wie geht es eigentlich mit Gunther Richtung WrestleMania weiter? Bin ich nämlich unentschieden. Also ich habe ja, ich glaube, das letzte Mal und auch wahrscheinlich schon davor, die Theorie geäußert, dass er gegen Brock Lesnar antritt und dass er da halt so ein Career-Killing-Match macht. Quasi diese Open Challenge von Brock Lesnar akzeptiert. Und ich habe jetzt aber auch auf Instagram irgendeine Theorie gesehen, dass jemand gesagt hat, dass Gunther gegen Rey Mysterio bei WrestleMania oder dann spätestens beim SummerSlam so eine Career-Killing-Match machen könnte. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann dachte ich, das eigentlich, es könnte ja sehr logisch sein. Vor allem, weil mit diesem Dragon Lee-Match ja jetzt doch auch diese Luchador-Geschichte da quasi mit reingezogen wurde und Gunther ja auch explizit mit diesem Maske abziehen auf die Ehre der Luchadors gegangen ist. Und das müsste ja jetzt eigentlich, also könnte ja jetzt eigentlich Rey Mysterio auf den Plan rufen. Dann versieht, keine Ahnung, Gunther das wieder mit so einer Klausel oder so. Und dann ist meine Theorie, dann machen die so ein Career-Killing-Match, vielleicht bei WrestleMania, Rey Mysterio gegen Gunther. Und meine Theorie ist am Ende, dass Gunther dann Rey Mysterio die Maske abzieht und das ist dann wirklich das Ende von Rey Mysterio und Rey Mysterio lässt seine Maske im Ring liegen. Das ist meine Masterplan-Geschichte jetzt für Gunther für WrestleMania. Und umso mehr ich mich jetzt reinquatsche, desto begeisterter bin ich.
Ja, hatte ich auch für eine sehr gute Möglichkeit. Hängt natürlich immer an der Frage, ja, will Rey Mysterio die Schuhe an den Nagel hängen, wenn er sagte, ich bin noch fit und ich kann noch 5 Jahre dranhängen, dann macht man es nicht. Aber es wäre jetzt tatsächlich ja ein sinnvoller Übergang. Gunther wäre dafür auch gut positioniert. Wenn man das machen wollte, könnte man das so jetzt tatsächlich machen.
Ja, und noch eine Frage, du bist da ja mehr Experte. Hat nicht Rey Mysterio 2006 bei WrestleMania irgendwie seinen Titel geholt?
Jetzt stellst du mir Fragen. Also, das war WrestleMania 22. Das muss 2006 gewesen sein, ja, weil jetzt die
Ja.
Serie auch WrestleMania 42.
Genau, weil das ist nämlich ja dann 20 Jahre Jubiläum auch. Also dann bei WrestleMania. Also das würde ja noch mehr Sinn machen, dann ehrlich gesagt, wenn das jetzt so zusammenpassen würde. Ich würde jetzt denken, dass es dafür fast jetzt schon ein bisschen spät vorbereitet ist, aber eigentlich, wenn man jetzt den Übergang macht, könnte es jetzt schon noch reinpassen.
Ja, könnte man machen. Wäre auch so AJ Styles mäßig eine recht kurze Retirement-Tour, aber wäre glaube ich schon auch möglich und könnte auch zu WrestleMania bringen. Und WrestleMania immer noch ja nicht so gute Ticketverkäufe. Ja, könnte man vielleicht auch noch ein paar Leute mit Rey Mysterios letztes Match dazu bringen. Las Vegas ja auch. Also zumindest für USA-Verhältnisse nicht so weit entfernt von San Diego. Also da kann man noch mit dem Auto hinfahren an einem Tag.
Ja, und da macht man eben so ein 20-jähriges Jubiläum und ist es ein Abschied, ist es das nicht und so Tour noch? Also das finde ich, könnte schon gut gehen. Bin ich jetzt eigentlich überzeugt von. Nachdem ich dir das jetzt so dargeboten habe, diese Theorie, bin ich jetzt eigentlich selbst überzeugt davon.
Ja, also denke auch, macht Sinn. Wobei auch bei Rey Mysterio die Frage ist, ja, also WrestleMania in einem Jahr in Saudi-Arabien, ja, ob es da nicht auch hier das auch für, ist ja meine These auch bei Brock Lesnar, ja, der wird nicht vorher auswählen, ob das irgendwie Rey Mysterio da auch nochmal beeinflusst, dass man da vielleicht noch dabei sein will. Ja.
Dass man
Aber
ihn mal braucht, um sozusagen in Saudi-Arabien das anzukurbeln, ist, glaube ich, nicht mehr. Also, glaube ich nicht mehr unbedingt, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Zeit ist ein bisschen vorbei. Brock Lesnar sehe ich noch mehr. Also, sehe ich persönlich nicht, aber sehe ich sozusagen aus irgendwie unternehmerischer Sicht vielleicht noch mehr. Aber bei Rey Mysterio, wenn der, also, wenn der würde ja kein großes Titelmatch oder so haben, sondern der würde wieder so ein Füller. Match irgendwo in der Mitte der Card haben. Und ich glaube, damit reißt man jetzt auch keine Ticketverkäufe in Saudi-Arabien mehr rum oder keine Begeisterung in Saudi-Arabien mehr rum, ehrlich gesagt. Deshalb, ich glaube, das braucht es nicht unbedingt. Aber ich weiß ja nicht, ob er aufhören möchte. Also das ist ja keine Ahnung. Aber könnte ich mir so vorstellen. Das wäre auf jeden Fall jetzt alles sehr gut eingegleist.
ja, Thema Mysterio.
Ja.
Es war keine gute Woche für die Familie Mysterio, denn Dominik Mysterio wurde erst von Danhausen verflucht und hat dann auch noch seinen Intercontinental-Titel verloren an Penta. Also gefühlt, ja, die 10. Titelverteidigung oder so gegen Penta, ja, seit Dominik Mysterio bei der letzten WrestleMania den Titel gewonnen hat. Und jetzt hat Penta es aber geschafft, endlich mal gewonnen.
Frank Danhausen.
Dank Danhausen, genau, und seinem Fluch auf Dominik Mysterio. Was ist da deine Einschätzung? Penta, Dominik, Danhausen.
Ja, also fangen wir mal an mit dem Titelträger Penta bin ich jetzt nicht zufrieden. Also erwarte ich mir nichts von, fand ich jetzt so ein bisschen unmotiviert. Hätte ich lieber Dominik so. Aber das finde ich auch nebensächlich in der ganzen Geschichte. Also das sind ja drei verschiedene Geschichten. Die eine Geschichte ist, Penta ist der Titelträger, die andere Geschichte ist die Sache mit Danhausen und die dritte Geschichte ist die Sache mit, was machen wir jetzt mit Dominiks Niederlage? Also gehen wir mal durch. Also die Penta-Geschichte finde ich ja, unbrauchbar. Die Danhausen-Geschichte finde ich witzig. Also ich kannte Danhausen nicht wirklich, bis er aus der Box kam. Und bin aber jetzt eigentlich ganz positiv überrascht von dem und finde den eigentlich tatsächlich ganz witzig. Und ich finde, dass man mit diesem You're Cursed Ding ganz gut spielen kann. Wird sich irgendwann abnutzen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber gerade läuft es noch ganz gut. Also das finde ich ganz witzig. So, und jetzt die große Geschichte. Was machen wir jetzt mit Dominiks Niederlage? Und da habe ich ja Hoffnung. Also, da denke ich, okay, vielleicht war es jetzt der richtige Moment zu sagen, er verliert den Titel, um sich halt jetzt seiner wahren Fehde mit Finn Bella quasi zuzuwenden, der ja irgendwie gerade so den Face-Turn gemacht hat, oder macht noch. Und das finde ich ja eine gute Geschichte. Wenn wir da uns bei WrestleMania jetzt drauf zubewegen, dass wir Dominik und Finn Bella endlich die Fehde haben, auf die wir eigentlich schon seit langem warten, finde ich das richtig. Und ich dachte eigentlich immer, dass die sich um den Intercontinental drehen würde. Aber ich kann schon auch damit leben, dass es das nicht tut. Vor allem kann ich damit, also weil ich denke, es macht es ein bisschen offener im Ausgang. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel schon auch vorstellen, dass Finn Bella gegen Dominik bei WrestleMania gewinnt und dass wir dann die Fehde halt einfach noch weiterspinnen bis zum Beispiel zum SummerSlam. Und da wären wir viel unflexibler, wenn einer von beiden dann den Titel bekommen würde und den auch weiter verteidigen müsste und so. Das heißt, ich sehe das jetzt schon ein, warum es eventuell nötig war, diesen Titel abzugeben. Gegen Penta hat sich vielleicht angeboten, weil musste sein und dann konnte man Danhausen noch mit reinnehmen und weiß ich nicht. Aber für die weitere Geschichte mit dem Judgment Day finde ich das jetzt nicht schlecht.
Ja, ich bin da auch ganz deiner Meinung. Dominik Mysterio gegen Finn Bella ist ein gutes Match für WrestleMania, kann dann auch noch einige Monate länger laufen. Ja, also ob es bis zum SummerSlam sein muss oder nicht, auf jeden Fall, da kann man da noch mehr draus machen. Und ja, ohne den Titel ist da vieles einfacher und ist mehr möglich, als dass man immer darauf achten muss, okay, was bedeutet jetzt für den Titel? Und so, das denke ich auch. Auch, finde auch, das war ein sehr guter Auftritt von Danhausen. Ich glaube, beim PLE, das hat nicht geklappt, weil ich glaube, Danhausen kann sehr gut funktionieren, aber er braucht immer so eine. Ja, also ich glaube, da gibt es kein deutsches Wort, dass das so gut passt. Also im Englischen sagt man self-aware. Ja, also das ist, ja, man kann es nicht sozusagen ganz hundertprozentig straight spielen. Ja, und das war halt beim PLE so. Ja, also er ist halt nicht wirklich, ja, ein Vampir mit seinem, ja, mit seinen irgendwie Lady Witches da oder was auch immer. Ja, sondern es muss halt immer, ja, so ein bisschen. Ja, mit so einem Augenzwinkern sein, ja, dass man es nicht ganz straight spielt. Und dann funktioniert das. Bei Raw und bei SmackDown hat er das ja gemacht und hat ja auch super Reaktionen bekommen und ist wohl auch schon ja, ganz oben bei den Merchandise-Verkäufen angekommen. Also ja, hatten wir auch bei, als wir über Elimination Chamber gesprochen hatten, diskutiert. Das hat, glaube ich, gar nicht funktioniert. Ja, und diese ganze Geschichte mit dem, ja, mit diesem Holzkasten, ja, hat er nicht gepasst, aber genau in der Rolle, ja, kann da Danhausen auch sehr gut sein. Und ja, hat jetzt auch geholfen, dass hier ja, sein Fluch auch so ein bisschen ja, da, dass er das rübergebrochen, also dass auch direkt ja, so ein Titelwechsel dabei rumgekommen ist.
Ja, und vor allem finde ich, dass diese Danhausen-Fluggeschichte, die hat das so ein bisschen legitimiert, dass Penta das jetzt gewonnen hat. Weil an sich hat man jetzt 10 Matches irgendwie gehabt zwischen Penta und Dominik Mysterio und immer hat Penta verloren. Und man fragt sich jetzt, wie ist das denn jetzt passiert? Und Danhausen bringt so ein bisschen die humoristische Brücke, zu sagen, okay, es lag halt im Fluch oder es war irgendwie in dem Kontext. Und das macht so ein bisschen, das macht die ganze Geschichte so ein bisschen weicher, finde ich.
Ja. Ja, und zu Penta haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Also Penta letzten Januar 2025, hat er ja sein Debüt da auch beim ersten Raw auf Netflix. Und ja, ist seitdem auch populär und kriegt auch gute Reaktionen und verkauft ganz viel Merchandise von seinen Masken und so. Aber so richtig ist dem Kreativteam nicht eingefallen, was man jetzt mit Penta macht. Weshalb er auch so in unheimlich vielen Intercontinental-Titel-Geschichten stand, ja, weil ja, da kann halt so ein Titel auch dazu ja, benutzt werden. Ja, da hat man halt einen Grund, ja, warum man da Match hat und deswegen halte ich das auch für Penta ganz passend. Er kann dann seine ja, spektakulären Matches machen. Ja, da kann man dann halt, also weil ja, Penta gegen Dragon Lee ja, ist jetzt vielleicht nicht so der Hit, aber Penta gegen Dragon Lee um den Intercontinental-Titel, ja, das kann man eher sagen. Das ist jetzt ein Match, das wir mal bei Raw machen. Er kann mir auch gut vorstellen, dass Richtung WrestleMania halt auch wieder so ein Multi-Man-Match ist, wo Penta auch gut reinpasst. Ja, und jetzt, wenn man Penta einfach sich weiter mit dem Intercontinental-Titel beschäftigen lässt, aber jetzt halt auch so, dass er den Titel trägt, ja, das macht aus meiner Sicht auch Sinn. Besser wäre es aber noch, wenn ihn nach 14 Monaten mal irgendwas einfallen würde, ja, was man mit Penta sonst noch machen kann. Aber ja, solange es trägt, ist ja okay.
Ja, gut, solange es trägt. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich trägt, aber muss man es mal schauen. Also, man muss halt Penta jetzt schon gute Möglichkeiten an die Seite setzen. Also, ich glaube, ich könnte mir auch gut vorstellen, ja, ich kann mir eigentlich zwei Sachen vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass der Intercontinental einfach nicht bei WrestleMania vorkommt und dass das jetzt auch so eine Pause für diesen Titel ein bisschen ist. Ich könnte mir aber auch eben, wie du sagst, vorstellen, dass man da einfach alle Leute reinstopft, die man eigentlich noch gerne dabei gehabt hätte, aber die halt irgendwie nicht mehr in richtige Matches gepasst haben. Und deshalb gibt es dann irgendwie ein, weiß nicht, 5-Mann-Match um diesen Titel und da sind dann, ist dann so ein bisschen die Restrampe drin. Und dann bin ich mir aber auch nicht sicher, ob Penta den halten kann, den Titel. Aber muss er dann vielleicht auch nicht. Könnte man dann gucken, wer dann so drin ist. Ob es jemand nötiger hat oder ob es eigentlich wirklich nur darum geht, den halt einen Slot bei diesem WrestleMania zu geben. Aber ich würde mir dann schon ho erhoffen, dass es zumindest für den Intercontinental halt ein bisschen Geschichte noch gibt, die wir danach noch fortführen oder die wir jetzt weiterführen. Ob mit oder ohne Penta ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig, was übrigens Teil des Problems ist, dass es nämlich, glaube ich, den meisten Menschen nicht so wichtig ist, ob mit oder ohne Penta. Aber ich glaube, fände es schon wichtig, wenn für den Intercontinental halt jetzt irgendwie weiter noch Geschichten hätten.
Ja, wo wir auf jeden Fall schon Geschichten haben, ist bei Paul Heyman und Seth Rollins. Das hat sich jetzt auch abgezeichnet, nachdem Seth Rollins ja zurückgekommen ist, auch bei Elimination Chamber. Ja, hat er dann bei Raw es auch geschafft, Paul Heyman zu attackieren, nachdem er wieder ein paar Tricks mit maskierten Leuten gemacht hat und alle anderen weggelockt hat. Wo ich auch finde, also wenn man das 2 Tage vorher darauf reingefallen ist, ja, und irgendwelchen Decoys hinterher gerannt ist, ja, also dann
Ja,
dürfte man das
wahrscheinlich.
auch mal lernen, aber
Ja.
gut, ja, die, ja, sind wir mal ehrlich, ja, außer Seth Rollins waren die Leute in Vision noch nie dafür bekannt, dass sie jetzt die hellsten Köpfe sind. Und ja, auf jeden Fall erfolgreicher Angriff auf Paul Heyman und ihn da auch ein bisschen rauszunehmen. Und Geschichte geht weiter. Also ich denke immer noch Richtung Logan Paul Match. Habe jetzt aber auch die Theorie gelesen, dass WWE sich das so lange wie möglich offen halten will, ja, falls es Bron Breakker doch noch zurückschafft. Kann natürlich auch sein, wobei ich glaube eigentlich Logan Paul hat auch so ein Standing, dass man ihm auch nicht 2 Wochen vorher sagt, sorry, jetzt ist dein großes Match gegen Seth Rollins weg, ja, jetzt darfst du der sechste Mann im Intercontinental-Titelmatch mit Penta werden.
Ja, also aus der Logik stimmt das mit Sicherheit. Ich fände Bron Breakker schon das wesentlich bessere Match als Logan Paul. Also ich finde Seth Rollins gegen Logan Paul wirklich ein bisschen Verschwendung irgendwie. Also ehrlich gesagt für beide. Also Logan Paul, ich finde, den kannst du schon gut in so, eigentlich wie letztes Jahr, in so Matches setzen, hier irgendwie mit so Jelly Roll oder so. Oder in so Tag Team irgendwas, wo der keine allzu prominente Rolle hat, aber wo der schon gut auch wirken kann mit seinen Sachen. oder vielleicht auch in so einer Promo-Ebene wirken kann. Und ich bin mir da nicht sicher, ob so ein Face-to-Face mit so einer Figur wie Seth Rollins, der dem wirklich gewachsen ist und ob der da bestehen kann in so einem Match. Und ob das nicht eher schädlich für so einen Logan Paul ist, weil man merkt, okay, er ist nicht auf der Ebene und er kann es nicht und er ist nicht wie Seth Rollins und er bewegt sich nicht auf dem Level. Weil ich finde so, er verkauft schon gut, dass er auf dem Level sei und die meisten Leute wissen, er ist nicht auf diesem Level, aber er verkauft sich schon ganz gut und das funktioniert aber auch, weil wir solche Begegnungen halt nicht so richtig haben von Seth Rollins und eben Logan Paul. Für Seth Rollins wiederum fände ich es natürlich auch besser, wenn es Bron Breakker wäre, weil es wäre der größere Name, es wäre die bessere Fehde, es wäre länger aufgebaut, es wäre emotionaler. Ich finde aber insgesamt hätte man noch ein bisschen mehr für ihn machen können bei dieser WrestleMania Card, vor allem wenn man jetzt irgendwie absehbar wusste, dass er vielleicht wieder zurückkommt. Und dass er halt auch eine wirkliche Rolle auch bei dieser WrestleMania Card irgendwie spielen kann. Und was mir nicht gefällt, ist die Geschichte mit Paul Heyman. Also, ja, also mal abgesehen davon, dass es nicht so clever ist, dass die dann da rausrennen und dann auch aus der Halle rennen, wegen so einem maskierten Menschen. Aber ich finde auch mit Paul Heyman, dass. Also ich habe mir irgendwie, als ich dieses Poster gesehen habe für WrestleMania damals, wann war das, November oder so ist das rausgekommen oder Oktober. Und da steht ja Paul Heyman, da ist ja quasi die fünfte Figur auf diesem Poster. Also steht daneben Triple H, also quasi so als das Mastermind im Hintergrund. Vor ihm sitzen wirklich die vier großen Namen, wobei da auch die Frage ist, wie viele Leute sind da jetzt eigentlich wirklich noch in großen Matches dabei, aber jetzt bewegen wir uns ja langsam wieder dahin. Kommen wir später noch dazu, weil Cody jetzt quasi wieder im Rennen ist. Aber da war Logan Paul, Quatsch, nee, Paul Heyman war da eigentlich schon eine Figur, von der ich mir erwartet hätte, dass sie dieses Mastermind-Ding, dieser Strippenzieher im Hintergrund, dass sie den halt ein bisschen mehr fahren. Und eigentlich war dieses Strippenzieher-Ding war so das große Moment vom letzten Jahr, als es ja wirklich in diesem Triple Threat Match darum ging, wessen Loyalität, oder wer hat jetzt die Loyalität von Paul Heyman? Und dann hat es ja auch gedreht und hat es quasi in dem Match zweimal gedreht und am Ende sind wir bei Seth Rollins rausgekommen. Und das war vielmehr die Figur, die wir eigentlich in der Promo zu WrestleMania von Paul Heyman gesehen haben. Und ich hätte gehofft, dass man das ein bisschen weiterführt. Und jetzt ist Paul Heyman aber eigentlich wieder einfach nur der Depp von der Bloodline, der halt dann, keine Ahnung, unter Solo Sikoa dann quasi fertig gemacht wird. Und das gefällt mir nicht, weil ich finde, man hätte viel mehr draus machen können. Und deshalb finde ich insgesamt aus dieser The Vision-Geschichte, man hätte mehr draus machen können. Unter Berücksichtigung, dass es halt auch wirklich ein bisschen Pech war, einfach mit diesen verschiedenen Verletzungen. Aber wenn man schon nachsteuern wollte, dann hätte man da noch ein bisschen weiter nachsteuern müssen.
Ja, also das war mir da bei dem letzten Raw da auch aufgefallen, dass halt gerade diese ganzen Puzzlestücke da jetzt auch nicht mehr gut
Nee.
zusammenpassen. Also dann haben sich ja auch noch die, ja, also Rest Vision, ja, also eigentlich ist ja nur ein Tag Team jetzt, Logan Paul und Austin Theory, haben sich auch noch mit den Usos ja, da angelehnt. Angelegt. Ja, und die Usos sind ja immer noch hier die Buddies von Roman Reigns. Und ja, jetzt auf einmal ist Seth Rollins, ja, der ja, so hart geturnt ist gegen Roman Reigns letztes Jahr. Und jetzt mit denen zusammen, ja, und dann auch noch mit, dann haben wir auch noch herausgefunden, LA Knight war dann auch noch der Fahrer des Krankenwagens. Naja, ja, jetzt auf einmal auch wieder hier so kommentarlos, ich bin ganz dicke mit Seth Rollins. Und ja, also klar, aber das ist halt alles, ne, und auch ja, auch mit Blick auf die letzte WrestleMania, Roman Reigns, CM Punk waren auch alle da, ja, waren auch in der Halle, hat die jetzt aber da auch nicht mehr irgendwie gestört. Aber ja, also die Verletzung da auch von Seth Rollins, ja, hat sie halt da rausgeworfen, auch aus der Idee und da jetzt im Rückblick hier, ja, der Main Event von Nacht 1, ja, wird da hier ja die Zukunft von WWE prägen, ist jetzt halt ein Jahr später nicht mehr viel da.
Stimmt. Ja, bedauerlich ist das. Aber jetzt müssen sie was Neues für Seth Rollins finden. Weil der wirklich gut funktioniert hat. Also, man, gut, der wird den Heel-Turn jetzt so ein bisschen machen, nehme ich mal an. Weil er ist jetzt wieder da und ist jetzt nicht mehr Teil von The Vision und irgendwie ist jetzt auch so ein großes Stück seines Charakters irgendwie weggebrochen oder seines Heel-Charakters. Aber es ist, ich glaube, das ist eine Figur, aus der man ganz viel machen kann und die gut funktioniert und man muss jetzt halt wieder neu was aufbauen.
Ja, man kann auch argumentieren, ja, dass sein Heel-Turn ja auch nie ja, so richtig funktioniert hat. Ja, weil also als er da zum Beispiel beim SummerSlam ja da seinen Masterplan hatte und da seine Krücken weggeworfen hat, da war ja auch alle begeistert, ja, dass das so clever ist. Und ja.
Ja, aber ich finde, du kannst schon Heel sein und bejubelt werden. Und ich finde das eher ein Zeichen dafür, dass der Heel-Turn gut funktioniert hat, dass dann alle begeistert sind von dem Heel Seth Rollins. Also ja, ich weiß schon, das argumentierst du häufiger sozusagen, dass irgendwie die positive Stimmung der Fans ein Zeichen dafür ist, dass der Charakter nicht insofern gut funktioniert, als dass die Leute dich hassen. So wie jetzt zum Beispiel so einem Heel wie Gunther, würde ich mal sagen, den die Leute wirklich nicht mögen. Aber ich glaube, das gibt die und die Heel-Typen. Und Seth Rollins ist definitiv halt so ein beliebter Heel-Typ. Also Drew McIntyre ist es zum Beispiel auch. Und trotzdem funktionieren die gut als Heels.
Na, McIntyre ist schon mal, ja, finde ich, in einer anderen Liga an.
An Heiligkeit.
Ja, und an auch
Ja.
Verhasstigkeit.
Ja. Aber ja, okay.
Also jetzt erstmal ist ja Seth Rollins auch ganz klar wieder auf der Babyface-Seite.
Ja, würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Also wir werden mal sehen, wie sich das ausgestaltet, aber ich würde das auch sagen. Und dann ist ja auch irgendwie interessant, also er hat ja zusammen mit seiner Frau den Heel-Turn gemacht. Mal gucken, ob die dann irgendwie nochmal interagieren oder ob die jetzt erstmal voneinander Abstand halten, sozusagen on-screen, um das dann nicht durcheinander zu bringen, hier die gute Seite und die schlechte Seite, oder ob vielleicht Becky dann auch irgendwann wieder den Face-Turn macht. Aber naja, mal gucken. Aber ich würde sagen, das ist eine Geschichte, da muss WWE nochmal ran.
Ja, also Thema Becky hat ja auch angekündigt, dass sie noch Protest einlegen wird gegen die Wertung ihres Intercontinental Matches gegen AJ Lee, weil Jessica Carr, ja, da AJ Lee davor beschützt hat, da in die Ringecke zu gehen und sie aber nicht. Finde ich auch berechtigt, ja, aber ja, Erfolg haben wird es vermutlich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Aber. Also ich glaube, das ist ja so eine Wellenbewegung und ich glaube, wir sind jetzt wieder da unten an der Welle, wo jetzt wieder allgemein ignoriert wird, ja, dass die beiden verheiratet
Ja,
sind.
genau. Das glaube ich auch.
Ja, Thema verheiratet, ja, das sind ja in letzter Zeit auch fast schon CM Punk und Roman Reigns. Die beiden können nicht voneinander lassen. Und jetzt hatten sie auch ja, ihr zweites großes Aufeinandertreffen bei Raw, verbales Aufeinandertreffen. Ja, und haben ganz schön sind ganz schön aufeinander zugegangen. Und mein Eindruck war, ja, da CM Punk hat am Ende so die Überhand gehabt. Also Roman Reigns hat hier angefangen. Ja, also fand ich jetzt auch nur so, ja, begrenzt überzeugend und so, ja, und wir haben dich zurückgeholt, ja, damit du, ja, irgendwie den Leuten ja, irgendwie noch T-Shirts verkaufen und vielleicht in Chicago ja, für ein volles Haus sorgst und so, aber du bist, wir haben dich nicht zurückgeholt, um irgendwie Champion zu sein. Na,
Ja.
fand ich jetzt schon. Ja, also es ist
Ja.
halt, ja, das ist halt mager, ja, weil, also es stimmt halt auch nicht.
Ja.
Ja, also auch als bei, also sie haben ihn zurückgebracht bei Survivor Series. Ja, und da, ja, einer ihrer Top 4 Events, und da hatten sie gerade das große Wargames Match gehabt, und dann haben sie gesagt, ja, das ist jetzt aber hier nicht das Entscheidende, sondern viel entscheidender ist, dass jetzt CM Punk wieder da ist. Ja, das macht man nicht für, ja, jemanden, den man nicht ganz einsortiert. Und also, ich fand das jetzt nicht besonders glaubwürdig. Ja, weil, ja, also Punk ist halt ein großer Star, und ihm jetzt zu sagen, ja, du bist hier nicht die große Nummer, weiß nicht, überzeugt mich nicht.
Ja, so ein bisschen die alte Leier. Ich meine, Seth Rollins hat ihm doch das letzte Jahr ganz genau so auch an den Kopf geworfen. Und irgendwann muss aber ja mal wieder gut sein. Also vor allem, der ist ja jetzt auch, der ist jetzt halt auch Titelträger. Und der ist ja jetzt eben auch der große Name. Und der hat auch sein Rückkehrer-Dasein, hat er einfach komplett überlebt jetzt. Also ich als jetzt hier Wrestling-Fan habe das gar nicht mehr erlebt, dass der nicht da war. Also das war vor meiner Zeit. Und also ein bisschen bin ich jetzt schon dabei. Ich bin immer noch nicht so wahnsinnig lange dabei wie du, Gerhard. Aber ich schaue das jetzt auch schon eine ganze Weile gefühlt. Und das ich bin da gar nicht, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass der mal nicht da war. Also jetzt habe ich es schon mitbekommen wegen der Promos, aber das ist eigentlich schon wirklich für Wrestling eine lange Zeit her. Und es ist halt auch ein bisschen mager, finde ich auch. Aber irgendwie, wenn die beiden aufeinandertreffen, dann ist mir fast egal, was sie sagen, muss ich sagen. Also ich finde, dass das wirklich, die beiden sind einfach auf dieser Promo-Ebene und auf dieser Intensitätsebene und Präsenz und all das ist in die, sind die wirklich top, top, top. Und deshalb hat für mich das trotzdem gut funktioniert, dieses Aufeinandertreffen. Also ich habe da nicht so sehr auch auf den Inhalt geachtet, weil eigentlich das, wie sie es rübergebracht haben, finde ich fast das Entscheidendere war. Und das hat mir deshalb trotzdem eigentlich ganz gut gefallen. Und ich glaube auch, dass es einfach ein gutes Match wird, egal wie jetzt die Promo aussieht. Und da habe ich bei vielen anderen Matches, die bestimmt qualitativ auch gut sein werden, nicht so das Vertrauen, dass das Match schon laufen wird. Vor allem, weil es einfach auch, es funktioniert, ohne dass man es jetzt nochmal länger aufbaut oder dass man jetzt nochmal das rechtfertigt, warum es diese Rivalität gibt oder warum es jetzt irgendwie diesen Twist nochmal gibt oder warum Roman Reigns CM Punk gewählt hat oder wo auch sozusagen der Konflikt zwischen denen herkommt. Also ich würde sagen, das funktioniert auch einfach ohne große Legitimation. Und deshalb bin ich da relativ, also unberührt quasi von dieser Promo in der Hinsicht, dass ich denke, jetzt haben sie es irgendwie nicht richtig gemacht oder es ist nicht richtig aufgebaut oder irgendwas, weil es ist schon bereitet. Sie mussten sich jetzt nur einmal treffen, sie mussten im Ring gegenüberstehen und mussten sich ansehen und dann ihre jeweiligen Promo-Skills rausholen und dann funktioniert es schon. Deshalb, ich bin da gar nicht so, ich erwarte da gar nicht so wahnsinnig viel von den beiden, ehrlich gesagt, weil es läuft schon.
Ja, denke ja auch, dass es gut klappt, aber glaube trotzdem hier, also kommt auch drauf an, wer am Ende da so ein bisschen die härteren Singer setzt. Und also, ja, also CM Punk mit, ja, hier, wo auf Netflix, das ist meine Show, du bist ja auch nie da. Ja, also ich finde das, ja, also das hat halt schon mehr Zug, weil es ist halt näher auch an der Wahrheit.
Ja, das stimmt.
Und gut, dass er gesagt hat, ja, dann, ja, hier nach unserem Match bist du dann bei deinem Vater, der auch tot ist. Also, da bin ich nicht abgeholt.
Nee, das habe ich eigentlich gut.
Ja, aber, also ich, ja, also Theorie habe ich auch gelesen, halte ich auch für plausibel ist, dass Roman Reigns dann irgendwann sagt, ja, hier, Und dann bist du mit Larry wieder vereint.
Ja, okay, ja, verstehe. Und dann hat man die Polarisierung natürlich total.
Genau,
Ja.
Hundefans gegen Hundehasser. Ja,
Ja.
das hier. Sich da klar aufspalten.
Ja, gut.
Ja, bei Rohr waren die beiden wichtigsten Sachen, die passiert sind, eigentlich ja, außerhalb des Rings, so Promo-Segmente mit Seth Rollins und The Vision auf der einen Seite und CM Punk, Roman Reigns dann auch als Abschluss der Show. Bei SmackDown stand aber ganz klar ein Match im Mittelpunkt, denn einmal mehr traf Cody Rhodes auf Drew McIntyre und es ging um den WWE-Titel. Und Cody Rhodes hat es tatsächlich geschafft. Er hat sich jetzt den Titel von Drew McIntyre zurückgeholt, ist wieder Champion und ja, wurde auch direkt angekündigt. Es gibt dann auch ein 1 gegen 1 Match. Cody Rhodes gegen Randy Orton bei WrestleMania. Randy Orton hat ja die Elimination Chamber gewonnen und ist so Herausforderer geworden. Und Drew McIntyre steht so ein bisschen im Regen und ja. Für ihn ist jetzt die Frage, was für ein Match bekommt er? Jacob Fatu,
Ja,
ja, Nick
halt.
Aldis
Naja.
oder ein Match mit Penta um den Intercontinental-Titel. Da hat noch einen Platz frei vielleicht.
Ja.
Was glaubst du, hältst du von diesem Titelwechsel?
Gut, finde ich das. Ich fand das, also nur mal ein bisschen zurückzublicken. Also ich fand ja insgesamt, dass Cody seinen Titel hat verlieren müssen. Ich fand das schon bei Wrestlepalooza. Hätte ich schon sinnig gefunden, wenn Drew McIntyre den bekommt. Und sagen wir, bei Wrestlepalooza konnte ich mir auch noch nicht vorstellen, dass ich es gut finden würde, dass Cody Rhodes als Titelträger wieder zu WrestleMania fährt, weil ich es langweilig gefunden hätte. Dann fand ich es im Januar, war das, ein bisschen random, dass dann der Titelwechsel kam. Fand insgesamt gut, dass Drew McIntyre Titelträger ist, weil ich den mag und weil ich den gut finde und weil ich wirklich finde, der trägt WWE eigentlich schon eine ganze Weile und so also unter dem Radar, weil du, egal wo du den reinsetzt, der liefert immer ab und es wird immer gut und es wird immer Quality Content. Und trotzdem hat er nie den richtigen Push jetzt bekommen oder schon seit einer ganzen Weile keinen richtigen Push mehr bekommen und er hatte das verdient. Und deshalb fand ich es auch gut, dass der Titelträger geworden ist. Ja, die Befürchtung hatte ich ja aber auch schon im Januar, dass das nicht für lange sein wird. Und das war es ja jetzt auch nicht. Aber ich muss jetzt sagen, dass Cody Rhodes jetzt zu WrestleMania geht und gegen Randy Orton antreten wird und da dieses Match haben wird und jetzt auch sozusagen diese Fehde nochmal hatte. Das fand ich jetzt für den Aufbau für WrestleMania, wenn wir quasi von Anfang an davon ausgegangen sind, dass Cody Rhodes in WrestleMania im Main Event stehen wird, fand ich das jetzt schon sehr sinnig, weil es das echt nochmal spannender gemacht hat und nochmal offener gemacht hat. Und diese, die hätte langweilig werden könnende Geschichte von Cody Rhodes fährt jetzt einfach wieder zu WrestleMania und steht wieder im Main Event und keine Ahnung, drittes Mal in Folge. Das hätte nicht so gut sein können und ist jetzt aber gut geworden durch diese Schleife, die man jetzt zu McIntyre noch gemacht hat. Aber natürlich, zu McIntyre wieder ein bisschen der Gearschte, wieder so einfach nur quasi der Steigbügelhalter für die guten Geschichten, ohne selbst aber dann eben als groß irgendwie davon zu profitieren, zum Beispiel indem er bei WrestleMania Main Event steht. Aber so ist es halt irgendwie dann manchmal. Und ich glaube, dafür war es jetzt auch nötig. Und dafür musste es auch Drew McIntyre sein. Wenn mir da jetzt auch niemand anderes Besseres eingefallen wäre. Und ich nehme an, dass es dann auf ein Match mit Jacob Fatu hinausläuft. Und das ist schon jetzt auch kein ganz schlechtes WrestleMania-Midcard-Match, was man haben kann. Drew McIntyre gegen Jacob Fatu ist was, was man schon gut machen kann irgendwo in der Mitte des Abends.
Ja. Also ich glaube, es hat auch, ja, ich glaube auch Cody Rhodes hat es geholfen. Ich glaube, ein Teil des Backlashes gegen Cody Rhodes war halt auch, dass er ja zu erfolgreich ist
Ja.
und immer gewinnt und dass das irgendwie auf Dauer auch ein bisschen schwierig wird. Ja, und hat jetzt nicht nur die Gelegenheit ihm gegeben, da halt dieses eine Match gegen Drew McIntyre zu verlieren, sondern er war im Royal Rumble, den hat er nicht gewonnen. Er war in der Elimination Chamber, die hat er auch nicht gewonnen.
Ja.
Ja, und ja, hat jetzt, ja, also wieder so ein bisschen, ja, den, ja, auch so ein bisschen Underdog-Credibility gewonnen, ja, dass er also auch verlieren kann. Ich glaube, das hilft ihm auch, da in das Match zu gehen. Ist auch von allen Matches, die jetzt noch möglich waren, glaube ich, auch das Größte, das man machen kann mit Cody Rhodes und Randy Orton. Also auch, ja, besser als nochmal Drew McIntyre gegen Cody Rhodes oder Drew McIntyre gegen Randy Orton. Finde es jetzt aber auch nicht ideal vorbereitet. Also diese Cody Rhodes, Randy Orton Geschichte, ja, köchelt ja schon ewig lange. Ja, also gefühlt schon als, ja, bei WrestleMania, als Cody Rhodes dann endlich Roman Reigns besiegt hatte. Ja, das Erste, was passiert ist, dass Randy Orton neben ihm stand und so einen sehnsüchtigen Blick auf den Titel geworfen hat. Ja, und seitdem ungefähr ein Dutzend Mal häufiger. Ja, aber also es ist jetzt nicht, ja, so, dass sich das irgendwie jetzt über die letzten Monate irgendwie aufgebaut hätte.
Ja.
Sondern es ist halt doch, ja, jetzt sehr plötzlich. Ja. Ja, also ich glaube, also ja, das Match hätte auch noch deutlich da größer sein können, wenn man jetzt, ja, sich schon vor einem halben Jahr darauf committed hätte, zu sagen, ja, das ist unser Match und das machen wir dann. Ich finde, es fühlt sich auch relativ klar, ja, als das zweitgrößte Match
Ja.
bei WrestleMania an, und Punk gegen Reigns halt mehr, aber halt auch, weil ja da zumindest, ja, so ein bisschen mehr war, auch bei Survivor Series und so. Ja, da hat man es nicht, ja, also, ja, das war, da ist man schon eher da so ein bisschen in die Richtung gegangen. Ja, also ich muss sagen, ich bin auch kein Fan davon, ja, dass man jetzt in Berlin, war das ja, bei dem SmackDown so Three Stages of Hell hat. Ja, und dann sagt man, okay, und jetzt 8 Wochen später machen wir mal wieder so ein normales Match. Ja, also, das ist halt auch, es hätte nicht sein müssen, dass man das in der Kombination macht. Ja, man hätte auch, ja, das auch alles noch, ja, besser irgendwie, ja, eintüten können, wie man das mit Drew McIntyre und Cody Rhodes gemacht hätte. Und also ich glaube auch immer noch, das Ganze wäre auch besser gewesen, wenn man Drew McIntyre vorher den Titel hätte gewinnen lassen. Ja, wenn er jetzt den Titel bei Wrestlepalooza gehört hat, also geholt hätte und ihn jetzt verloren hätte. Ja, das würde auch besser funktionieren. Das, ja, jetzt ist es halt schon so ein bisschen so, ja. Also ich bin mir gar nicht sicher, dass Drew McIntyre jetzt besser aussieht, ja, als hätte er da einfach auch, ja, das Match in Berlin gar nicht gewonnen. Ja, weil halt, ja, also eine Sache wäre es gewesen, den Titel zu gewinnen und ein paar Monate zu halten, ja, und dann, ja, kurz vor WrestleMania ihn noch zu verlieren, ja, also das ist mehr so eine Geschichte, ja, aber ihn kurz vor WrestleMania zu gewinnen und dann noch kürzer vor WrestleMania wieder abzugeben, weil man halt nicht Main Event Material ist. Ja, das ist halt weniger eine Geschichte, sondern eher, ja, so ein bisschen, ja, also fast schon eine Demütigung. Das ist auch schwierig, aber ich denke auch, ja, wenn ein Match mit Drew McIntyre gegen Jacob Tu, das ist auch okay. Ja, könnte man auch hingehen. Aber also, was mir halt auch, ja, auch wieder eingefallen ist, ja, jetzt vor dem Match, wenn, ja, Drew McIntyre gewonnen hätte, ja, wäre er gegen Randy Orton angetreten. Und die beiden standen sich auch beim SummerSlam gegenüber. Ja, und ja, aber danach hat man halt auch nichts gemacht, um irgendwie, ja, dieses Match irgendwie dann vorzubereiten. Ja, dass man es jetzt hätte, oder auch wenn Randy Orton den Titel gewinnt, dass man da was hätte. Also halt auch, ja, Drew McIntyre auch, alt, ja, wenig für ihn getan, auch in letzter Zeit wenig neue Fäden vorbereitet, ja, sondern halt, wir reden hier häufig darüber, ja, halt da ihn auch vor allem dafür eingesetzt, ja, was andere Leute gerade brauchen.
Ja.
Und ja, dafür finde ich halt, ist er ein zu großer Star und kann zu viel und könnte auch mehr noch leisten, als dass man halt immer nur sagt, oh, was braucht Cody gerade, ja, und dann, ja, meistens braucht er jemand, den er besiegt. Ja, dann macht das halt Drew und ja, dann braucht man mal einen. Oh, ist jetzt besser für Cody, wenn er jetzt mal 2 Monate den Titel nicht hat. Ja, dann kriegt Drew ihn halt.
Ja, da bin ich voll dabei. Das sehe ich auch so. Und ich finde es auch schade für Drew McIntyre, weil der wirklich was kann und wirklich was leistet und immer performt. Also ich finde das, ja, in der Tat. Also ihn da sozusagen immer so zu nutzen für das Vorankommen der anderen, finde ich irgendwie auch eine Verschwendung. Und trotzdem, also ich bin nicht so skeptisch, was dieses Match mit Randy Orton jetzt betrifft. Also klar, wäre irgendwie besser gewesen, hätte man das jetzt noch mal ein halbes Jahr länger vorbereitet, dann hätte man die Randy Orton, Cody Rhodes Geschichte einfach noch ein bisschen vorangetrieben. Aber ich finde es jetzt schon auch okay. Also einerseits, weil so ein bisschen lief das ja schon immer so mit, dass eben Randy Orton schon auch auf den Titel schaut. Und man hat jetzt schon auch in der Elimination Chamber ja diesen Moment gehabt, in dem sich quasi Randy Orton auch gegen Cody Rhodes dann stellt und einen RKO macht. Und daran könnte man jetzt ein bisschen anknüpfen. Das heißt, man hat jetzt so einen initialen Punkt schon gesetzt bei den beiden. Und was ich auch sagen muss, ich finde, ich fände es an sich gar nicht so gut, wenn diese beiden WrestleMania Main Events beide immer so lang aufgebaute Fäden sind, bei denen du quasi weißt, dass diese Etappen auf dem Weg zu WrestleMania eigentlich quasi nur Show, also nur Show sind, ja, aber Wrestling, aber quasi irgendwie nur Kosmetik sind, um sich dahin zu bringen. Und so ein bisschen ist ja der Witz von sowohl dem Royal Rumble als auch der Elimination Chamber ja schon, dass du da im Prinzip erstmal alle reinschickst und da könnte jeder kann sich ein Main Event bei WrestleMania erarbeiten, wenn er eines dieser beiden Matches gewinnt. Und wenn du da immer nur jetzt die logischen Leute quasi durchschickst, die du eigentlich schon bei Survivor Series im November quasi aufgebaut hast, dann verliert das auch ein bisschen seinen Charme. Und ich finde jetzt die Kombination Cody Rhodes, Randy Orton, die quasi nicht aus der Fehde herauskam, sondern weil halt diese Road to WrestleMania so aufgebaut ist, wie sie ist, finde ich jetzt an sich schon ganz gut. Und dafür kommt es jetzt auch nicht ganz aus dem Nichts. Und wenn wir jetzt dann auch noch, was ich ja denke und hoffe, einen Heel-Turn Randy Orton auf dem Weg jetzt zu WrestleMania noch mitnehmen und dafür ist die Zeit, glaube ich, auch noch genug. Dann ist es sogar besser, wenn wir noch nicht lange aufgebaut haben, dass die beiden sich irgendwie gegenüberstehen. Dann hätte man eher aufbauen müssen, dass die beiden nebeneinander Seite an Seite stehen, damit dann der Knall quasi größer ist, wenn Randy Orton turnt. Aber da das jetzt auch nicht ins Konzept gepasst hat, ich jetzt auch nicht gewusst hätte, wie man das hätte machen sollen, finde ich das jetzt an sich schon in der Choreografie schon ganz gut. Und kann auch noch werden. Also ich glaube, dafür ist schon noch auch genug Zeit, das jetzt aufzubauen. Und die beiden sind ja auch wirklich regelmäßig da. Und man kann mit beiden das jetzt auch noch bis WrestleMania ordentlich aufziehen. Und wenn dann der Heel-Turn tatsächlich kommt, dann hat das auch nochmal eine neue Kraft, die dieses Match entfalten kann. Und eine neue Emotionalität, die das mit reinbringt. Und dann sehe ich da jetzt nicht. Bin ich ja nicht allzu skeptisch, was jetzt noch den Weg zu dem Match anbelangt.
Kann ich nachvollziehen. Ich, ja, bin auch kein Fan davon, ja, zu sagen, ja, wir sozusagen, ja, haben hier da den offensichtlichen Weg, den wir da vorzeichnen. Ich glaube aber, also wirklich, ja, gutes Booking, ja, und auch langfristig, ja, kann es halt erreichen, dass man mehrere, ja, plausible und auch entsprechend aufgebaute Fäden hat, die dann auch ja, bei WrestleMania dann auch tatsächlich dahin kommen können. Also, ja, ich hätte jetzt nicht gesagt, ja, machen wir offensichtlich, ja, dass Cody Rhodes gegen Randy Orton das Match bei WrestleMania ist, ja, konzentrieren uns voll darauf, ja, sondern was ich halt sage ist, ja, Randy Orton, da hätte man die Geschichte mit Cody Rhodes in den letzten Monaten machen können. Man hätte auch ja die Fehde, die auch Drew McIntyre und Randy Orton hatten, da weitermachen können. Ja, und also idealerweise ja wäre man in das SmackDown-Titelmatch jetzt gegangen. Ja, in der Situation, wo man gesagt hätte, ah ja, Cody Rhodes, Randy Orton, gut aufgebautes Match für WrestleMania. Drew McIntyre, Randy Orton, auch ein gut aufgebautes Match für WrestleMania. Und ja, natürlich soll das die Idee sein. Ja, und ja, aber das ist halt sehr kompliziert, ja, dass man das hinbekommt, ja, dass es so funktioniert. Und wir hatten es ja vorhin auch dann wieder mit Seth Rollins und den Usos und ja, dass du da nicht immer in irgendwelche Probleme läufst. Aber also das ist halt die ganz hohe Kunst des Bookings, ja, dass man halt nicht nur sozusagen das, was man am Ende wirklich macht, vorbereitet, ja, sondern dass man auch Sachen so weit vorbereitet, die man jetzt noch nicht konkret macht. Ja, also kannst natürlich immer noch später dann sowas auch immer nutzen, aber dass es halt zumindest plausibel ist, das zu machen.
Ja, das sehe ich auch ein. Da hätte man mit Sicherheit auch noch ein bisschen, also subtil sozusagen weiter dran bauen können, und das hat man nicht gemacht, weil ich weiß nicht, man irgendwann noch umgesteuert hat. Das ist ein bisschen vielleicht wie bei der Division-Geschichte. Die Puzzleteile sind halt jetzt nicht, haben sich jetzt nicht so gut zusammengefügt, weil irgendwie noch Korrekturen eingezogen wurden. Was ich ja prinzipiell daran jetzt auch nicht falsch fand. Also ich finde, da musste auch noch korrigiert werden, und die Korrektur war jetzt schon auch noch okay. Aber in der Tat, es ist halt dann nicht mehr so ganz, dass sich das so zusammenfügt und dann ganz so ineinander greift. Das ist ein bisschen schade, ja.
Ja, zum Beispiel, ich finde es auch rückblickend gut, dass am Ende von Wargames, also oder Richtung Ende von Wargames, es da auch diesen Roman Reigns gegen Cody Rhodes Konflikt da nochmal gab. Ja, und sah nicht das verschwendet, ja, weil jetzt treten sie ja bei WrestleMania nicht gegeneinander an, ja, weil irgendwann, werden sie ihr drittes großes Match gegeneinander haben. Ja, und dann wird es dem helfen, dass man halt zu solchen Gelegenheiten das da auch weitergeführt hat.
Ja, das stimmt.
Und ja, aber das klappt hier überall. Ja, wir hatten auch letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es Änderungen da auch im Kreativteam bei WWE gab. Ja, vor allem der Road Dogg ist nicht mehr Chef von der SmackDown-Abteilung. Und ja, das hat man jetzt auch sehr klar gemerkt, denn das erste Mal, so eigentlich seit 6 Monaten, hat man die Tag Team Division wieder gesehen. Gab gleich ein Tag Team Turmoil Match, auch in der Attitude Ära, so um die Jahrtausendwende, sehr populär gewesen. Ja, zwei Teams starten und dann, wenn einer gewonnen hat, kommt das nächste Team und dann noch das nächste und das nächste. Hier mit 5 Teams, auch eine gute Möglichkeit, Leute da hinzubekommen. Und ja, wir hatten 4 Tag-Teams: Phraxium, Los Garza, die Motor City Machine Guns und Dexter Lumis und Joe Gacy von den Wild Six. Und gewonnen haben das Match, so eine WWE-Spezialität, die beiden Einzelwrestler, die man mal zusammengeworfen hat, nämlich Damien Priest und R-Truth. Was denkst du? Gut, dass wir die Tag-Team-Division wieder zurück haben bei SmackDown?
Ja, so weiß ich jetzt nicht. Aber ja, doch gut, dass wir sie wieder haben. War auch nötig. Und ja, wenn man die halt länger irgendwie so hat verschwinden lassen, dann muss man halt auch irgendwann wieder anfangen. Und dann wird es halt so ein Match, in dem man erstmal einfach alle reinschickt, um zu sagen, hier übrigens, das ist das Feld, weil ihr habt es wahrscheinlich vergessen in den letzten, weiß ich nicht, 8 Monaten, aber das sind sie. Dass man dann aber Damien Priest und R-Truth reinsetzt, die damit eigentlich nichts zu tun haben und die dann auch noch das gewinnen lässt, finde ich jetzt auch schon wieder irgendwie Quatsch. Also ich freue mich immer, wenn Damien Priest Matches gewinnt, ja. Und ich freue mich immer, wenn Damien Priest Möglichkeiten hat, Titel zu gewinnen, weil ich finde ihn super und ich finde, man könnte den aus dem Einzelwrestlerisch halt auch wieder mehr machen im Moment. Und das hat sich WWE offenbar ja irgendwie auch gedacht, dass man mit Damien Priest ja mal wieder was machen müsste. Und dann hatte man aber keinen Plan oder keine Möglichkeit jetzt gesehen, gerade so kurz vor WrestleMania. Und dann hat man halt gesagt, na gut, dann setzen wir ihn in dieses Tag-Team-Match. Und dann hat man sich gedacht, okay, wir brauchen noch einen Tag-Team-Partner für Damien Priest. Und dann dachte man sich, ah ja, der hat doch jetzt in den letzten Monaten ab und zu mal mit R-Truth irgendwie gesprochen. So stelle ich mir die Genese dieses Matches vor. Und also ich finde, so sollte es aber jetzt nicht weitergehen mit der Tag Team Division. Also geht es jetzt erstmal weiter, weil Damien Priest und R-Truth sind jetzt Number One Contenders. Aber eigentlich finde ich, man sollte wieder so ein bisschen wieder zurück ins Feld gehen, was wir jetzt wieder gesehen haben, und ein bisschen mehr die Tag Teams selbst irgendwie nach vorne bringen, weil die haben wir jetzt wirklich sehr lange nicht gehabt. Und die waren nicht aktiv. Und ich finde, da hätte man jetzt schon nochmal zeigen können, die Tag Team Division, die lebt noch. Und die gibt es. Und das Feld ist da und die Leute sind da. Und so hat man jetzt zwar eigentlich gezeigt, schaut mal, sie sind noch da, aber schaut mal, sie sind eigentlich so schlecht, dass sie gegen zwei Einzelwrestler quasi verlieren im Number One Contenders Match und eigentlich auch keinen Anspruch haben, jetzt irgendwie Richtung WrestleMania oder Richtung weitere Folgen sich weiterzuentwickeln. Also ich finde, man hat sie jetzt so ein bisschen zum Leben erweckt, dann hat man sie wieder runtergeknüppelt. Also ne, optimal finde ich es nicht, aber gut, dass wir jetzt wieder ein paar Tag-Teams haben.
Also, meine Assoziation war, ja, man findet eine Zimmerpflanze, stellt fest, dass die vertrocknet ist, ja, und dann als Maßnahme, ja, füllt man einen ganzen Eimer mit Wasser und kippt es dann da drüber. Ja, also, 25 Minuten hat das Match gedauert, ja, halt auch mit Leuten, die man lange nicht gesehen hat. Also, ich erinnere mich noch, ja, vor. Ja, 9 Monaten, ja, hatten Fraxium da irgendwie ihr Debüt, ja, waren auch ziemlich hot, ja, und sind dann halt völlig verschwunden. Ja, die Motor City Machine Guns hatten, ja, jetzt letztes Jahr beim Royal Rumble ihr großes Two out of Three Falls Match, da waren da dabei, aber jetzt halt nicht. Und also ich glaube, ja, hat man ja damit auch keinen Gefallen damit getan, ja, von der Idee, ja, dass man dann halt erstmal sagt, ja, so zwei random, ja, Einzelwrestler und ja, einen davon, den man ja doch wieder mehr als so Joke-Charakter einsetzt mit Artruth, gewinnen das dann, ja, also da wird es auch nicht besser. Also da, ja, hätte man lieber, ja, das erste Match von diesem Tag Team Turmoil Match gemacht, ja, Fraxium gegen Motor City Machine Guns, ja, 8 Minuten, ja, und dann ein gutes Match und ja, dass man die Leute wieder dran gewöhnt. Aber ja, wenn es jetzt dazu führt, dass sie das in Zukunft da auch wieder ein bisschen mehr machen, funktioniert es auch. Also, ich habe das so eher sowieso nie verstanden, ja, also. Gerade auch bei SmackDown, jetzt ja, gerade in der so in der Zeit nach dem SummerSlam, wo dann auch John Cena ja eigentlich weg war, kaum noch Auftritte hatte und dann bei Raw war und wo überhaupt nichts gelaufen ist. Ja, und man hatte eigentlich Tag-Teams, ja, mit denen man was hätte machen können. Ja, und es ist einfach da halt nicht zu machen. Also konnte ich nicht nachvollziehen und ja, finde es jetzt gut, dass es funktioniert. Und also bei den Frauen funktioniert es ja auch. Ja, wenn man sich da so ein bisschen drum kümmert und da interessieren sich die Leute auch dafür. Ja. Aber halt auch nicht als, wir waren jetzt ja gefühlt die Hälfte von SmackDown ist dann so ein
Ja.
Tag-Team-Turmoil-Match. Das ist dann ja, halt auch wieder, ja, wieder zu viel, aber es sind hübsche Titel, man kann Titelmatches machen, man kann Number One Contender-Matches machen, ja, die Leute können eine Fehde machen. Ja, es ist eine ganz neue Welt, die man da machen kann.
Ja, also ich finde auch, man hätte vielleicht auch erstmal so ein kleines Turnier oder sowas machen können. So ein, weiß ich nicht, gerne auch mit denen, die da jetzt dabei waren. Aber wie du sagst, ist man halt dann eben Frax gegen Motor City Machine Guns, kürzeres Match, dann gewinnt derjenige und dann gibt es so ein Turnierbaumsystem. Hätte ich jetzt sinniger gefunden, als einmal das große Number One Contender Tag Team Match zu machen, in dem dann, ja, die alle irgendwie da sind. Niemand kann wirklich wirken, keine Fehde kann sich daraus entwickeln. Und am Ende gewinnen eh diejenigen, die gar nicht Teil von dieser Tag Team Division sind. Also ein bisschen merkwürdig. Aber gut, sie sind wieder da. Mal gucken, wie es weitergeht.
Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ein gutes Stichwort, denn das werden wir auch bei unserer nächsten Ausgabe machen. Schauen wir auch wieder, ja, wie es weitergegangen ist in der nächsten WWE-Woche. Und ja, ob wir dann auch mal tatsächlich jetzt neue bestätigte WrestleMania-Matches bekommen. Weil wir sind immer noch bei den vier Titel-Matches um die großen Einzeltitel. Aber ich bin optimistisch, dass mehr dazu kommen wird.
Ja.
Ja, WWE hat auch ja den Start vorgezogen, also was, 4 Uhr Ortszeit war es und jetzt auch 2:30 Uhr und gibt auch Spekulationen, dass sie jetzt auch 8 Matches pro Tag machen wollen, also letztes Jahr waren es 7, dann hätte man insgesamt 16 Matches und ja, da muss man die aber auch irgendwann ankündigen, ja, man will ja auch nicht irgendwie an eine 10 Tage davor sagen und das sind jetzt übrigens die 5 neuen Matches, die dazu gekommen sind.
Ja.
Bin gespannt. Was glaubst du, wenn wir nächste Woche reden, haben wir dann schon ein neues WrestleMania-Match?
Also die Empirie sagt nein. Also ich würde es mir auch wünschen, dass wir das haben, weil ich schon die Sorge habe, dass wir noch ganz viel zu tun haben bis WrestleMania auf allen Ebenen und dass wir dann ein bisschen in Hektik geraten und dann einige Dinge halt dann irgendwie nicht ordentlich erzählt sind, bis wir dann das Match bei WrestleMania haben. Deshalb finde ich es schon jetzt auch langsam nötig, jetzt mal so Pflöcke einzuschlagen und halt auch wirklich jetzt konkret die Entwicklung voranzutreiben. Dann kann man ja die Entwicklung vorantreiben, dann kann man es wieder ein bisschen warm halten und dann macht man es halt kurz vorher nochmal, kocht man es nochmal hoch und dann schickt man es in WrestleMania rein. Aber wir haben halt schon noch Strecke zu gehen, glaube ich. Und das müssen wir jetzt aber wirklich auch aktiv machen. Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir jetzt nächstes Mal sozusagen wieder über neue WrestleMania oder bestätigte WrestleMania-Matches sprechen können. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, weil die Vergangenheit hat jetzt nicht gerade gezeigt, dass das der Plan ist.
Ja, wir sind gespannt. Nächste Woche sehen wir es und bis dahin bleibt dem Wrestling treu.
Genau, ciao.